free audio post-production by Alphonic.com.
Ich bin Katja und dieser Podcast ist für dich, du beeindruckende Surferin auf den Wellen des Lebens. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich sage dir eins, ich bin erst bei Folge 3 meines Podcasts, aber ich könnte jetzt schon ein paar Outtakes zusammenstellen, die zeigen, wie schwer es ist, diesen Einstieg zu finden. Bisher habe ich alle misslungenen Szenen gelöscht, aber ich glaube, ich fange echt an, die zu sammeln, weil die mitunter auch extrem lustig sind. Zumindest für mich. Ob sie für dich lustig sind, das sei dahingestellt. Herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meiner dritten Folge und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe mein Intro verändert, weil auch mein Podcast wird sich verändern. Als allererstes freue ich mich total, dir mitteilen zu können, dass ich demnächst meine erste Gästin haben werde. Sie ist Künstlerin, ich kenne sie schon seit einigen Jahren und freue mich mega auf sie. Sie ist so ein cooler Typ, aber mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Lass dich überraschen, es wird bestimmt gut. Die weitere Veränderung, die ich für meinen Podcast geplant habe, ist folgende. Da freies Reden für mich zwar ein mega Fun-Faktor ist, ich aber dadurch auch immer extrem viel improvisiere, weil ich mich nicht an Schnitte halten kann, nicht an Strukturen halten kann, sondern nur dann funktioniere, wenn ich selbst improvisiere, habe ich entschieden, Lesungen in meinen Podcast einzubauen. Meine erste Lesung wird eine Passage aus meinem Buch Raven Ravanstreu sein und ich werde im Anschluss über diese Passage erzählen. Was war der Hintergrund? Was hat mich bewegt? Was könntest du auch aus der Szene für dich mitnehmen? Weitere Geschichten werden folgen, Kurzgeschichten, die ich vor Jahren geschrieben habe, Kurzgeschichten, die ich heute noch schreibe. Und ich freue mich darauf, weil Podcast und Lesung bzw. Schreiben, das sind die Elemente, aus denen sich meine DNA bildet. Ich liebe es. Ich liebe Kommunikation, ich liebe das Schreiben, ich lese die kreative, ich liebe die kreative Ausdrucksweise und freue mich, ein Medium gefunden zu haben, wo ich sie expressiv präsentieren kann. Bevor diese Veränderung allerdings stattfindet, möchte ich dich heute in ein Thema entführen, das mich seit den letzten beiden Podcast-Folgen bewegt hat. Nicht nur aufgrund der Podcast-Folgen, sondern auch aufgrund einer etwas schwierigen Situation bei mir, aufgrund einer körperlichen Erschöpfung bei mir und vielen Fragezeichen im Kopf. Ich habe ja in den letzten Folgen viel über Veränderungen gesprochen, darüber, was sinnvoll ist, wenn das Kleid nicht mehr passt, ob du das dann abändern lässt oder vielleicht doch besser ein neues Kleid kaufst, wie es ist, auf einer Schwelle zu stehen, was für Ängste sich auch bei dir zeigen können, wenn du in eine Veränderung reingehst. Und ich bin ja selbst in der Veränderung. Ich mache das ja nicht grundlos. Ich rede ja mit dir nicht über Veränderungen, wenn es mich nicht selbst betrifft. Des Weiteren habe ich dir gesagt, dass meine Söhne beide neurodivergent sind. Sie haben beide Autismus und ADHS. Jetzt nicht in dem Maße, wo du denkst, oh, das merkt man aber sofort, sondern eher auf dem Spektrum nicht so offensichtlich erkennbar. Nur wenn du es weißt, kannst du sehen, was sie haben. Aber das ist ja genetisch bedingt. Sprich, irgendeiner in meiner Familie oder in der Familie meines Mannes dürfte auch neurodivergent gewesen sein oder noch neurodivergent sein. Und ich gehe davon aus, dass ich auf alle Fälle ADHS habe. Ich habe dir auch mitgeteilt, dass ich das nicht testen lassen möchte, dass es für mich keine Rolle spielt, ob ich jetzt ADHS habe oder nicht. Das hat sich geändert. Diese Aussage möchte ich an dieser Stelle revidieren. Ich werde mich testen lassen. Ich weiß nur noch nicht wann und wie, weil es ist sehr, sehr schwierig, einen Test machen zu können, da es momentan einen starken Zustrom in Richtung Psychotherapeuten gibt, weil sich viele Menschen testen lassen möchten. Die einzige Möglichkeit, es schnell zu machen, ist über kostenpflichtige Tests. Warum ich mich umentschieden habe, liegt eben, wie gesagt, an den letzten Wochen, an meiner Erschöpfung, die ich erlitten habe und meiner daraus resultierenden Arbeit an mir selbst. Ich habe mich reflektiert, ich habe mich analysiert, ich bin in mein Unterbewusstsein, ich habe Menschen befragt, ich habe KI gefragt, ich habe Szenen in meinem Leben geprüft, habe mich mit Ärzten ausgetauscht und komme zu dem Schluss, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich ADHS habe oder nicht, kann ich mich nicht so verändern, wie ich es für mich brauche. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich mich so umentscheiden werde, aber es geht nicht anders. Selbst wenn ich entscheide, selbstständig zu sein und versuche, mich in der Selbstständigkeit zu bewegen, die mich finanziell trägt, was nicht so schnell der Fall sein wird. Ich brauche also auch einen Job als Angestellte. Selbst wenn ich mich in diese Richtung bewege, ist es wichtig für mich, wichtig für mein Umfeld, zu wissen, woran sie mit mir sind. Als ich angefangen habe, diese Folge aufzuzeichnen, als ich die ersten Takes gemacht habe von dieser Folge, war ich noch in einer extremen Frustration drin. Ich war in einer Frustration drin bezüglich meines Arbeitgebers, bezüglich der Erfahrungen mit Ärzten und meinem Umfeld. Ich habe mich extrem ausgelassen darüber, habe dann für mich festgestellt, es ist ein bisschen zu detailreich, dich da mitzunehmen in diese ganze Geschichte, die ich erlebt habe die letzten Wochen. Ich möchte dir hier eine Zusammenfassung geben, sofern ich Zusammenfassungen geben kann. Ich war erschöpft. Ich bin zum Arzt, ich habe eine Krankschreibung bekommen, habe aber, und das ist echt was, wo mich bis heute noch beschäftigt, gleichzeitig die Aufforderung bekommen, etwas zu ändern. Da sitzt also jemand, der erschöpft ist beim Arzt, der wirklich gerade gar nicht mehr weiß, wo oben, wo unten ist, wo links, wo rechts und einfach nicht mehr kann. Und der Arzt sagt dir in diesem Moment, naja, aber es wäre jetzt schon wichtig wegen der Krankenkasse, dass sie sich überlegen, wie kann es denn weitergehen oder dass sie zumindest anfangen, Medikamente zu nehmen. Das war so der erste Schlag, den ich ins Gesicht bekommen habe in den letzten Wochen, der mich extrem beschäftigt hat. Des Weiteren habe ich entschieden, nachdem das nicht funktioniert hat, mich weiter krankschreiben zu lassen, weil ich nicht nochmal zu diesem Arzt wollte, der mir dann erklärt, was ich ändern soll, dass ich zurückkomme zur Arbeit, obwohl ich nicht konnte, obwohl ich kaputt war. Das war ein großer Fehler, weil ich mich dann einem Gespräch mit meinem Vorgesetzten stellen musste, der mich versucht hat, sehr klein zu machen, der mich versucht hat, an Regeln zu erinnern, die bis dato nie relevant waren, der mir seine persönliche Enttäuschung darüber ausgedrückt hat, dass ich nicht offen mit ihm gesprochen habe und er damit Grenzen überschritten hat. Und zwar nicht nur eine Grenze, er hat viele Grenzen überschritten. Diese Art, wie er das Rückkehrgespräch geführt hat, wie er die Grenzen überschritten hat, hat natürlich weiter an mir gearbeitet, hat dazu geführt, dass mein Magen rebelliert hat, dass mein Darm rebelliert hat. Ich habe versucht, irgendwo eine Lösung zu finden. Ich kam mir vor wie ein Tier im Käfig, das verzweifelt versucht, diesen Ausgang zu finden und diesen blöden Ausgang nicht finde. Ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe mit KI gesprochen und letztlich habe ich eine ganz, ganz tolle Frau gefunden, die mir ihre Ärztin empfohlen hat. Ich bin also zu dieser Ärztin hin, die hatte aber wenig Zeit für mich. Das heißt, ich bin ohne Krankmeldung wieder rausgekommen und war weiterhin in meiner kompletten Überforderung, in meiner Panik, in meinem Stress gefangen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Bin weiter zur Arbeit und habe von Tag zu Tag gemerkt, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Am Schluss ist es so weit eskaliert, dass ich gesagt habe, okay, egal, ob ich eine Krankmeldung bekomme oder nicht, an diesem Moment gehe ich aus der Situation raus, es hat keinen Sinn mehr. Innerlich ist aber in den ganzen Wochen noch viel mehr passiert. Also nicht nur, dass ich mich äußerlich dann nochmal von dieser Situation gelöst habe und aktuell auch noch gelöst bin, mal sehen, wie lange das sich noch so hält. Innerlich habe ich mich auch hinterfragt, habe ganz viele Fragen an mich gestellt, habe mich von außen betrachtet. Ich wechsle sehr, sehr gerne die Perspektive, wenn ich in einer Situation nicht weiterkomme und schaue aus einem anderen Blickwinkel auf mich, auf die Situation, auf das, was ich erlebe. Dabei habe ich erkannt, wo meine Energiefresse sind, was mich die letzten Wochen so kaputt gemacht hat, was mich erschöpft hat. Und ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, es sind keine Wochen, die mich kaputt gemacht haben, es sind Jahre. Ich bin seit insgesamt 13 Jahren in der Beratung, in diesem Unternehmen jetzt seit fast 9 Jahren, davor in einem anderen Bereich im Beratungsumfeld, weil ich immer dachte, das ist meine Kernkompetenz. Beraten, das kann ich. Beraten ist so einfach, mit Menschen kommunizieren ist super einfach. Aber genau das ist der Irrglaube, dem ich aufgesessen bin. Genau das ist der Fehler, den ich über die letzten Jahre gemacht habe und nicht realisiert habe. Natürlich kann ich kommunizieren, das steht außer Frage. Und ich brauche auch die Kommunikation mit Menschen. Ich brauche den Austausch. Aber vor allem brauche ich den Output. Ich gebe sehr gerne Informationen weiter. Ich präsentiere sehr gerne. Ich gebe unwahrscheinlich gerne Workshops oder Webinare oder mache so wie jetzt diesen Podcast. Ich lese auch mit Vorliebe. Das ist Output. Damit komme ich super klar, das fühlt sich für mich stimmig an, da habe ich auch keinen Energieverlust. Im Gegenteil, wenn ich Publikum vor mir sitzen habe, bekomme ich Energie zurück. Was mich frisst, ist das, dass ich Menschen zuhöre und zwar auf allen Ebenen. Ich höre nicht nur zu, was sie sagen, ich beobachte, wie sie sich verhalten, ich lese ihre Stimmung, ich analysiere ihr Denken, ich analysiere ihr Umfeld, damit ich einen guten Rapport zu dieser Person habe und diese Person gut führen kann. An sich ja auch nicht schlimm, das machen Psychologen oder Psychotherapeuten vermutlich auch nicht anders. Die schauen sich auch alles an, die gehen auch auf dieses Zusammenspiel ein zwischen was höre ich, was sehe ich, was nehme ich wahr, was zeigt das Umfeld. Aber ich mache das nicht energetisch. Das heißt, alles, was dieser Mensch zu mir sagt, alles, was ich aufnehme, nehme ich ungefiltert auf. Ich kann da keinen Filter setzen. Und auch wenn ich sage, ich kann die Probleme der Menschen bei der Arbeit lassen und trage sie nicht mit nach Hause, so habe ich sie doch im Moment der Beratung aufgenommen, verarbeite sie, suche nach Lösungen. Meine ganze Energie gebe ich also in die Lösung für jemand anderen und diese Energie fehlt am Ende mir für meine Therapie, für mein Wohlfühlen, für meine Energie. Dazu kommt, und das ist jetzt das Entscheidende im aktuellen Arbeitsumfeld, ich habe festgestellt, dieses Großraumbüro, in dem ich sitze, tut mir nicht gut. Das ist mir nie bewusst gewesen. Erst jetzt, als ich angefangen habe, mich mit Neurodivergenz zu beschäftigen, als ich angefangen habe, mich mit meiner Erschöpfung auseinanderzusetzen, ist mir aufgefallen, ein Großraumbüro ist für mich absolute Hölle. Ich bekomme alles mit. Ich scanne mein komplettes Umfeld. Ich bekomme mit, ob irgendwo Stress ist, ob die Stimmung kippt, ob es ein Problem gibt, bei dem ich helfen kann, ob ich in einem Telefonat zu irgendeinem Thema etwas beitragen kann, ob ich irgendwo anders noch gebraucht werde. Das ist ständig da. Ich bin ständig am Scannen, ständig am Wahrnehmen von meinem Umfeld, ständig am Prüfen der Außensituation, dass mir die Konzentration für das, was ich eigentlich machen möchte, fehlt. Die ist weg, die Konzentration. Mit der kann ich nichts anfangen. Und ich schaffe es auch nicht, konzentriert zu sein, selbst wenn ich mein Umfeld ausblende, weil es sitzt mir eine Person gegenüber und mein Drang, mit dieser Person zu reden, ist größer als mein Drang, mich Aufgaben zu widmen, die mir schwer fallen. Aber die Aufgaben fallen mir nicht schwer, weil ich sie nicht kann. Sie fallen mir schwer, weil sie oft so geschrieben sind, dass sie für mich schwer zu klären sind. Da sind wir schon beim nächsten Punkt, E-Mails lesen. Ich lese eine E-Mail und ich sehe einen Wollknäuel, der komplett verwirrt ist, komplett in sich verdreht und unbedingt entwirrt werden muss. Das ist meine Aufgabe. Ich muss diese E-Mails entwirren und ich weiß nicht wie, weil ich für mich erstmal herausfinden muss, was ist denn wichtig an dieser E-Mail? Was steht da? Um Gottes Willen, ich weiß es nicht. Und damit fängt es schon an. Und wenn ich verstehe, was da in dieser E-Mail drin steht, dann heißt es noch, diese E-Mail umzusetzen. Und das ist die nächste Herausforderung, weil ich oft mit Anweisungen von anderen Menschen nichts anfangen kann. Ich kann nur mit meinen eigenen Anweisungen etwas anfangen, weil mein Kopf die Dinge anders benennt, anders bezeichnet und anders strukturiert als andere. So habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht bin ich auch komplett falsch mit meinem Kopf. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht bin ich absolut neurotypisch und interpretiere hier Dinge rein, die nicht stimmen. Aber auch das erfahre ich ja, wenn ich mich testen lasse. Also es kann ja nur von Vorteil sein. Um nochmal zurückzukommen, all diese Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, stressen mich, erschöpfen mich. Ich komme abends nach Hause und meine Familie bekommt ab, was den ganzen Tag auf mich eingeprasselt ist. Nicht in dem Sinne, dass ich denen immer alles erzähle, aber ja, ein Teil muss ich rauslassen, damit es aus mir rausschwemmt. Aber einen Teil trage ich auch als komplette Erschöpfung weiterhin in mir und daraus entwickelt sich der Wunsch, allein zu sein. Ich kann dann oft nicht mehr funktionieren zu Hause. Ich kann nicht mehr denken, ich kann mich nicht mehr um meine Familie kümmern. Ich kann deren Fragen nicht mehr folgen. Ich kann die Aufgaben nicht mehr übernehmen. Ich fühle mich so überfordert, wenn die da noch kommen. Oh, ich muss zum Arzt, ich brauche das, ich will das. Ich schieb das dann von mir fort. Ich schieb das in die letzte Ecke, nur damit ich davon nicht betroffen bin. Ich schaff's nicht mal mehr, mir selbst Arzttermine für wichtige Themen zu geben, weil es mich in dem Moment komplett überfordert. Anders ist es allerdings, wenn ich nicht arbeite. Wie gesagt, ich war jetzt die letzten Wochen auch krankgeschrieben und ich habe mich regeneriert. Plötzlich war ich den ganzen Tag alleine und konnte bei mir bleiben, hatte Ruhe, war nicht gestresst vom Tag, war nicht gestresst vom Lärmpegel, der sich tagsüber in meinem Umfeld zeigt, war nicht gestresst von Menschen, die ständig auf mich einreden, in mein System greifen. Ich war nur bei mir. Ich hatte Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen, konnte den Tag nach mir strukturieren, nach meinen Bedürfnissen, nach allem, was für mich wichtig ist. Und das hat mich so schnell in eine positive Stimmung gebracht. Heißt nicht, dass ich dann andere Dinge vielleicht auf die Reihe gebracht hätte, dafür war ich viel zu down, aber ich merke, dass ich jetzt wieder in der Lage bin. Solange ich alleine bin, solange ich die Dinge nach meinem Tempo und nach meinem Drang erledigen kann, geht es mir gut? Kriege ich alles gebacken? Bin ich aufnahmefähig? Kann ich interagieren? Aber wehe, ich bin im Arbeitsumfeld. Dann funktioniert das nicht. Jetzt ist das ja aber auf Dauer etwas, was ziemlich hinderlich sein kann, wenn man arbeiten geht. Selbst wenn ich mich selbstständig mache, es wird nicht reichen. Ich brauche einen Job als Angestellte und ich brauche einen Job, bei dem ich nicht in die Erschöpfung komme. Ich brauche aber auch eine Hilfe, damit ich mich selbst reguliere. Ich könnte jetzt theoretisch zum Arzt gehen und ihm mitteilen, dass ich erschöpft bin, dass ich vermute, ich habe ADHS und ich brauche etwas, um mich zu regulieren, damit ich zukünftig nicht wieder in diese Erschöpfung reingerate und auch mittelfristig eine Arbeit finde, die meiner Diagnose nicht im Wege steht und die mit mir kohärent ist, theoretisch. Praktisch kann ich dir jetzt schon sagen, ich habe es versucht. Ich war vor einigen Monaten bei meinem Hausarzt, auch im Zuge dessen, dass ich eine Kur beantragt hatte, und habe ihm von meiner Vermutung erzählt, dass ich ADHS habe. Seine Antwort war, naja, aber entschuldigen Sie mal, ADHS-Menschen sind da schon ein bisschen anders. Ich kenne einige und sie scheinen null von diesen Symptomen zu haben, die normale ADHS-Diagnostizierte haben. Na, vielen Dank. Er hat mir nicht mal zugehört. Null. Er hat einfach meine Aussage komplett ignoriert und mich betröppelt stehen lassen, wie im Regen, ohne mich ernst zu nehmen. Ja, scheiße. Warum fällt es Ärzten so schwer, dich ernst zu nehmen, dir zuzuhören, die Gesamtheit deiner Aussagen wahrzunehmen und zu sagen, naja, wenn Sie die Vermutung haben, vielleicht können wir ja mal schauen, woran Sie das festmachen, vielleicht können Sie das ja auch begründen. Mir fällt es ja total schwer, so etwas auf die Schnelle mitzuteilen. Ich muss mich ja vorher sortieren, ich muss es am besten vorher aufschreiben, sammeln, damit es nicht wie ein rauskommt, sondern wie eindeutige Sätze mit ganz klaren Bezügen. Er hat mir nicht zugehört. So, und das ist nicht das erste Mal. Das ist leider absolut gar nicht das erste Mal. Jetzt bin ich ja demnächst bei einer anderen Ärztin, aber selbst da habe ich das Gefühl, ich werde pathologisiert. Ich werde in die Schiene Depression geschoben. Erschöpfung, Depression, und die einzige Möglichkeit ist, Vitamine zu fressen oder Antidepressiva zu schlucken. Ich brauche Klarheit. Denn wenn ich eines weiß, depressiv bin ich nicht. Vor ein paar Jahren hat man zu mir gesagt, ich hätte Panikattacken. Und ich habe das wirklich geglaubt. Ich hatte das Gefühl, mein Herz explodiert. Ich hatte das Gefühl, etwas kriecht in mir hoch. Mein Körper gibt den Geist auf. Mein Geist schwebt gleich aus meinem Körper hinaus. Bin zum Arzt, habe dem von meinen Symptomen erzählt und habe dann zu hören bekommen, ja, das ist eine Panikattacke. Es war aber gar keine Panikattacke. Es war Magensäure. Magensäure, die von meinem Magen über einen Reflux in die Speiseröhre gelangt ist, an mein Herz ran ist und dem Herzen gesagt hat, guck mal, ich kitzel dich ein bisschen. Wie reagierst du drauf? Oh, nicht gut. Ja, schade, ich bleibe jetzt noch eine Weile. Habe ich selbst rausgefunden. Meine Ärztin hatte mich schon auf der Psychoebene abgestellt. Die Möglichkeit, dass es eine rein körperliche Ursache hat, diese Symptome, das kam gar nicht in die Tüte. Ich hatte zwar Säureblocker, die dann auch irgendwann angeschlagen haben und mir diese Panikattacken genommen haben, aber für sie war ich bis zum Schluss diejenige, die nur psychosomatische Probleme hat. Ich frage dich mal jetzt ganz ehrlich, so von Frau zu Frau, hattest du auch schon mal solche Momente? Ging es dir nicht auch schon mal so, dass man dir eine Diagnose unterstellt hat, nur weil du eine Frau bist, nicht genau nachgeschaut hat und gesagt hat, nee, das muss die Psyche sein. Das muss eindeutig die Psyche sein. Was anderes kann es gar nicht sein. Bei uns Frauen ist immer alles psychisch. Früher hat man ja die Krankheit der Hysterie gehabt. Frauen sind hysterisch. Frauen haben eine geringere Schmerzschwelle. Frauenschmerzen sind eingebildete Schmerzen. Was gibt's noch zu sagen? Wir Frauen simulieren. Wir Frauen, wir haben ja keine Ahnung. Nur ein Mann weiß, was Leid ist. Aber eine Frau, was hat die auch schon für Probleme? Ein bisschen Stress da, ein bisschen Stress dort. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn ich etwas verändern dürfte, könnte. Ich würde ein System schaffen, in dem Frauen die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen, die Untersuchungen bekommen, die wichtig sind. Ärzte an ihrer Seite haben, die zuhören. Menschen an ihrer Seite haben, die zuhören. Ein System, das versteht, dass Frauen doppelt und dreifach belastet sind und diese Belastung von den Frauen nimmt. Ein System, das aufhört, irgendwelche fadenscheinigen Argumente für Tradition und es war schon immer so zu nutzen, was absolut gelogen ist, und stattdessen nach dem Hier und Jetzt schaut. Wichtig, einfach nur Frauen ernst zu nehmen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir zudem ein System, das nicht nur Frauen, sondern jeden Menschen erst einmal holistisch betrachtet, ihm zuhört, ihn ernst nimmt und ihm Möglichkeiten schafft, ihm Möglichkeiten gibt, so zu sein, wie die Person ist, dass Neurodivergenz und neurotypisches Verhalten nicht mehr wichtig sind, weil es für jeden Menschen die passende Arbeit gibt, dass man Menschen nicht mehr einstuft nach, du schaffst 50 Stunden oder 40 Stunden oder 30 Stunden, sondern nach, okay, ich sehe, du bist mit 20 Stunden an dem Ziel, wo andere bei 40 Stunden noch nicht sind, dann bekommst du die 20 Stunden, bekommst aber das Geld von denen, die 40 Stunden arbeiten, weil du ja die Leistung bringst, die jemand anders mit 40 Stunden bringt. Oder aber zu sagen, hey, du bist so ein Typ, du kriegst ja Dinge hin, die andere nicht hinkriegen. Ich bezahle dich anders und ich bezahle dich wie in einem Projekt, was auch immer. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Kopf gesaugt. Das ist noch nicht mit Hand und Fuß versehen. Ich habe da jetzt noch nicht wirklich so einen richtigen Plan, wie ich das benennen soll. Das muss erst in mir noch wachsen. Aber das Prinzip ist doch, Menschen danach zu bezahlen, Menschen danach einzustellen, was sie wirklich können, nach ihren Talenten, nach ihren Stärken. Und nicht zu sagen, das Gesetz sieht vor, dass man Vollzeit so und so viel arbeitet, Teilzeit so und so viel arbeitet, dass man den Anspruch auf das hat, den Anspruch auf das hat. Nein, das funktioniert nicht. Manche Menschen brauchen mehr Tage Urlaub als andere. Manche Menschen brauchen weniger Stunden am Tag, um zu funktionieren als andere. Manche Menschen dürfen niemals in einem Großraumbüro arbeiten. Andere Menschen brauchen, was weiß ich was, vielleicht eine Liege, wo sie sich jeden Mittag hinlegen können. All solche Dinge. Manche Menschen funktionieren am besten, wenn sie ganz viel Austausch haben. Das sollte in einer modernen Arbeitswelt doch berücksichtigt sein. Das schafft Bedingungen, die jedem Menschen gerecht werden. Und die, die sagen, das brauche ich alles nicht, die sind doch super. Die dürfen doch in ihrem Leben so bleiben. Wichtig ist nur, dass sie akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anders sind. Das wünsche ich mir doch für mich auch. Das wünsche ich mir für dich, dass du akzeptiert wirst, so wie du bist, dass du dich nicht erklären musst, nicht in eine Rechtfertigung gedrängt fühlst, sondern sagen kannst, so bin ich, und das stolz und frei sagen kannst und trotzdem deinen Teil dazu beiträgst, dass unser System funktioniert. Und wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock auf dieses System, ich will da raus, dann geh halt raus aus diesem System. Das sollte dir möglich sein, ohne schlechtes Gewissen, ohne dass du falsch bist, dass du irgendwas nicht kannst. Du bist richtig. Du bist richtig so, wie du bist. Du bist genau die Person, die jemand sucht. Nur kann diese Person dich nicht so suchen, wie sie es gerne würde, weil sie an Arbeitsrichtlinien gebunden ist, an Gesetze gebunden ist, die ihr das nicht gestatten. Außer sie gestaltet ein Startup, das sich außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten bewegt, was aber dann auch schon wieder schwierig wird in der Gesetzgebung, wenn es mal zu einem Konflikt kommt. Also du merkst, da ist eine Krux dahinter. Die gilt es zu lösen. Und ich wäre wirklich die allererste, die sich in so einer Arbeitsgruppe finden würde, um darüber nachzudenken und daran zu arbeiten und sich dem Ganzen zu widmen. Unabhängig davon, was ich sonst noch mache und ob es nicht schon irgendwas in der Art gibt. Aber es muss halt auch umgesetzt werden. Ich würde es genauso machen, wenn es nur um das Thema Frauen geht. Oh mein Gott, ich würde alles tun, damit Frauen sich in unserer Gesellschaft wohler fühlen, sicherer fühlen, Frauen sich mehr trauen, Frauen nicht mehr mit dieser Angst aus dem Haus gehen müssen, dass irgendein Mann sie blöd anquatscht. Das wäre meine Wunschvorstellung. Und ich bin so erzogen worden. Ich habe das so gelernt. Ich bin nicht erzogen worden wie eine Frau, wie man das so typischerweise kennt, im Sinne von, du musst klein sein, du darfst nichts sagen, sondern ich bin groß geworden mit den Worten, schau, dass du was für dich hast, was dir gut tut. Und mir ist nie der Mund verboten worden, weil ich eine Frau bin. Und deswegen weiß ich, wie es ist, frei zu reden. Und ich wehre mich gegen alle diese Menschen, die versuchen, mir über den Mund zu fahren. Ich wehre mich gegen alle diese Menschen, die versuchen, mich klein zu halten. Das gibt's nicht. Ich habe mich da schon immer dagegen gestellt und ich stelle mich auch weiter dagegen. Für mich gibt es so etwas nicht. Wer es versucht, scheitert. Wenn jemand versucht, mich anzugreifen, dann werde ich alles tun, um diesen Menschen ebenfalls zu Fall zu bringen. Es wird Momente geben, so wie jetzt, dass ich mich zurückziehe, weil ich erschöpft bin, weil ich nicht mehr kann. Aber spätestens, wenn der Funke zurück ist, geht's los in den Kampf. Und dann kämpfe ich für Rechte, dann kämpfe ich für mein Recht, dann kämpfe ich für dein Recht, dann kämpfe ich dafür, dass solche Missstände nicht weiter stattfinden. Oh wow, jetzt bin ich pathetisch geworden. War gar nicht das Ziel von dieser Podcast-Folge, aber es war mir doch gerade, glaube ich, ein großes Anliegen. Nimm bitte für dich mit. Du bist nicht alleine. Du kannst dich auch an mich wenden. Du kannst mir Fragen stellen. Du kannst mich kontaktieren über den Podcast. Ich habe noch keine Homepage. Ich werde sie gestalten. Sobald sich da etwas ändert, werde ich dir Bescheid geben und wir können uns austauschen. Für heute möchte ich aber diesen Podcast beenden mit folgenden Gedanken, die ich jetzt in jeder Folge, die ich nicht veröffentlicht habe, gesagt habe. Stell dir vor, du bist in einer Veränderung und die Veränderung ist eine Baustelle. Eine Baustelle ist laut, eine Baustelle ist dreckig, eine Baustelle ist gefährlich, aber sie ist notwendig, damit etwas Neues entstehen kann. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Schluss für heute. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann schalt beim nächsten Mal gern wieder ein. Ich freue mich auf dich.
free audio post-production by Alphonic.com.